Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Heute der zweite Teil des Interviews rund um das Thema Elektromobilität und Verkehrswende. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Neue Woche, neues Glück, es ist wieder soweit, Gasgeflüster. Und ich glaube, so zielstrebig wie heute kommen wir selten zum Punkt, denn wir haben es ja schon ausreichend angeteasert. Diese Folge bildet den zweiten Teil eines sehr spannenden Gespräches dar, das wir letzte Woche veröffentlicht haben, aber bereits im vergangenen Jahr aufgenommen haben, nämlich mit unserem Fachexperten rund um das Thema Verkehrswende. Vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist wieder mit dabei Dennis, den ich gleich begrüße, aber jetzt habe ich es nämlich fast vergessen. Erstmal den genauso wichtigen Teilhaber hier dieses Podcast. Michel, hallo Michel und dann auch hallo Dennis.
Hallo ihr zwei, ich freue mich sehr, dass wir wieder zusammengefunden haben. Es fühlt sich für mich an, als wären wir letzte Woche erst in unserer illustren Runde zusammen gewesen, um den ersten Teil aufzunehmen. Jan, du hast es schon angedeutet, war ja kurz vor Weihnachten. Und Dennis, dir wünsche ich damit noch ein frohes neues Jahr. Der Januar ist zwar schon fast rum, aber ich hoffe, du bist gut ins Jahr gestartet und hast in den letzten Wochen weiter spannende Projekte bei dir im Rahmen Verkehrswende am DLR bearbeitet.
Hallo Michel, hallo Jan. Ja, das trifft zu. Ich wünsche euch auch ein schönes neues Jahr. Ist gut losgegangen. Ich weiß ehrlich gesagt schon nicht mehr, so was im letzten Jahr los war. Es ist schon so viel im Neuen passiert. Von daher, ja, bin ich happy, dass wir auch jetzt hier mit der zweiten Folge weitermachen können.
Ja, alle wünschen sich immer ein gesundes neues Jahr und so weiter. Ruhiges neues Jahr wäre vielleicht auch mal ganz schön, denn es geht direkt von 0 auf 300 weiter, so gefühlt im Januar. Und es ist unfassbar viel passiert. Nicht nur haben wir von euch auch auf die letzte Folge einige Rückmeldungen bekommen und Fragen an Dennis, die wir heute vorbereitet haben, die wir mit dabei haben und die wir natürlich geklärt wissen wollen. Nein, das Thema Verkehrswende und grundsätzlich so, wo geht die Mobilität hin, ist gerade heute, wo wir aufnehmen, es ist der 26. Januar, als wir das hier aufnehmen, also der Mittwoch, sind die Nachrichten über mich heute nur in Vorbereitung auf die Sendung eingeschlagen. Zum einen habe ich diverse Bilder gesehen, die Höchstpreise auch an den Tankstellen gezeigt haben. Ich habe dann in der Zwischenzeit mal hier so eine Spartank-Website besucht und mir das mal aufgezeigt. Der durchschnittliche Preis für den Liter Super E10 liegt jetzt heute bei 1,68 Euro, in Trier sogar bei 1,83 Euro, den du dort im Durchschnitt zahlst für Super. Diesel sehe ich hier Werte von 1,74 Euro in Konstanz. Das ist ja der blanke Wahnsinn. Wer will sich da denn eigentlich noch Autofahren leisten oder wer kann sich noch Autofahren leisten? Und gleichzeitig habe ich noch so ein paar andere Berichte gesehen, die heute ganz gut dazu passen. Unter anderem hat die Zeit eine Studie veröffentlicht, wonach die externen Kosten sozusagen fürs Autofahren geschätzt wurden. Und so ist es wohl nach der Studie so, dass wir gesellschaftlich jedes einzelne Auto in Deutschland mit bis zu 5.000 Euro subventionieren, wenn man berücksichtigt die Kosten, die aufs Gesundheitssystem kommen, durch irgendwie Abgase und so weiter, Kosten durch die Abnutzung von Straßen, von Parkplätzen etc. pp. Und auch gezeigt, dass wir bundesweit durchschnittlich 40 Stunden als Pendler im Stau stehen im Jahr 2021. Und in München, und das hat mich natürlich hellhörig gemacht, weil ich hier ja ansässig bin, ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Extrem. 79 Stunden sitzen autofahrende Pendler im Jahr im Auto und stehen im Stau. Das ist doch der absolute Wahnsinn, voll der Hammer. Und auf der anderen Seite, jetzt kommt hier gerade ein kurzer Einstiegsmonolog von mir, entschuldigt bitte, habe ich heute aber auch einen Tweet gesehen des chinesischen Startups und Autohersteller NIO, übrigens Kaufempfehlung für die Aktie, die gehen völlig durch die Decke, die irgendwo in Skandinavien die erste, ich weiß gar nicht, wie man das genau benennt, Akkuwechselstation etabliert haben, in dem ein NIO-Fahrzeug drauffahren kann und innerhalb von 3 Minuten einen vollen Akku hat und weiterfahren kann. Wenn das nicht mal Zeitzeugnisse von sehr bewegenden Zeitwenden in der Verkehrsmobilität sind, oder?
Ja, jetzt muss ich erstmal mich sortieren, weil du ja doch eine ganze Menge zum Thema erzählt hast.
Ja.
Diese Information mit NIO und diesem Akkuwechselsystem ist natürlich spannend und interessant. Löst natürlich nicht das Problem, dass du mit dem Elektroauto dann vielleicht auch 40 Stunden oder 80 Stunden im Stau stehen würdest und externen Kosten nur bedingt reduziert werden, ne? Weil klar, Emissionen sind das eine, Abnutzung und Verkehrsunfälle sind das andere, die bleiben natürlich bei Elektrofahrzeugen erhalten. Um den Bogen tatsächlich auf den Punkt zu spannen, wir wollen ja über das Thema Elektromobilität reden, würde ich sagen, richten wir, Dennis, die Frage gleich in deine Richtung, denn du bist ja quasi der passende Ansprechpartner dafür. Und wir haben genau zu diesem Aspekt nämlich auch eine Frage bekommen von KWZ René, der regelmäßiger Zuhörer ist. Der hat nämlich genau dieses Wechselsystem angesprochen und inwiefern das berücksichtigt wird. Denn er hat das Beispiel gebracht, so wie du es jetzt mit NIO gebracht hast, China und anscheinend auch Norwegen sind da so ein bisschen Vorreiter bei der Standardisierung von diesen Wechselsystemen, um das eben auch punkto Akzeptanz in die breite Masse zu bringen. Dennis, wie sieht denn das aus? Wird das in den grundsätzlichen Überlegungen bei uns, also bei uns jetzt in Mitteleuropa, Deutschland und auch bei den Planungen in Richtung Verkehrswende berücksichtigt?
Das ist eine gute Frage. Also NIO ist ja ein chinesischer Hersteller, ist in China schon längere Zeit unterwegs mit diesen Wechselstationen. Dass sie jetzt auch nach Norwegen kommen, habe ich auch gelesen. Da geht es dann einfach um eine betriebswirtschaftliche Entscheidung dieses Unternehmens, dass sie jetzt gerade in Norwegen dann Rahmenbedingungen vorfinden, die da passen, ist interessant. Bei uns ist, glaube ich, nicht so sehr eine regulative Vorgabe, sondern eher haben wir Anbieter, die das auch bei uns machen würden. Die Autohersteller bei uns sind da noch ein bisschen zögerlich, haben das aber auf dem Schirm auch. Es gibt natürlich klare Vorteile, wie ihr auch schon gesagt habt, das ist ein schneller Wechsel, ich fahre da hin und der Greifarm packt dann irgendwie meine Batterie und ich bin in 3 Minuten wieder abfahrbereit. Ein großer anderer Pluspunkt ist natürlich, dass ich eigentlich immer die neueste Akkugeneration quasi in meinem Auto habe. Es ist ja so, dass wenn ich zurzeit einen Akku kaufe, der vielleicht in 3-4 Jahren technisch schon wieder ziemlich überholt ist und durch so ein System habe ich dann natürlich die Chance, immer auf dem neuesten Stand zu sein. Allerdings gibt es auch ein paar Kontrapunkte. Es gab schon einige Unternehmen, die in die Richtung gingen. Es gab auch in Israel vor einiger Zeit ein Unternehmen, was mittlerweile schon wieder pleite gegangen ist, weil sie es bislang nicht gerechnet hat. Es ist ja auch technisch relativ aufwendig. Ich brauche die Standardisierung. Da bin ich bei NIO gar nicht so sicher, ob das wirklich nur für NIO-Fahrzeuge oder auch für andere Elektrofahrzeuge gilt. Die Frage kann ich nicht beantworten.
Weißt du denn, wie der Stand der Standardisierung gerade ist?
Bei den Akkus, meinst du?
Ja.
Nee, kann ich dir nicht sagen. Also da ist ja keine großen Notwendigkeiten gab, da jetzt bislang so eine Standardisierung einzuführen, ist sie, glaube ich, zurzeit nicht wirklich reguliert. Aber auf der anderen Seite haben wir ja relativ wenige Anbieter von Akkus. Also die ganzen Hersteller kaufen die Akkus ja zurzeit ein, bei Kettle oder bei anderen asiatischen Herstellern. Und daher glaube ich, ist die Unterschiede sind da jetzt gar nicht so groß. Aber ich denke, beim Hersteller ist es halt nochmal groß. Wo muss der Greifer am Rand packen? Wie ist der Akku verbaut? Ich glaube, da ist eher die größte Herausforderung.
Also du meinst jetzt tatsächlich im Auto, ne? Also im Auto, an welcher Stelle sitzt das Ding, ja?
Ja. Und jetzt habe ich vielleicht ein letzter Punkt noch, ein größeres Bedenken ist wahrscheinlich auch, oder ist aus meiner Sicht auch, dass natürlich dann wir mehr Akkus brauchen, die vorgehalten werden müssen in so einer Station. Ich glaube, die haben so zwischen 10 und 15 Akkus oder so in dieser Station. Und ich muss natürlich eine ganze Menge mehr Akkus produzieren und vorhalten, um so ein System am Laufen zu halten. Und aktuell sehen wir, dass die Akkuproduktion schon ziemlich ausgereizt ist und dass so ein System natürlich dazu führen würde, dass wir unsere Nachfrage noch deutlich steigern würden.
Du meinst also erstmal schönes Marketing, sieht ganz nett aus, so eine Station, und klingt verlockend mit dem schnellen Wechsel, aber aufgrund der Akkusituation eigentlich noch nicht realistisch für die breite Masse, weil 15 Akkus, wenn wir jetzt davon träumen würden, dass alle Autos nur noch elektronisch angetrieben wären, 15 Wechsel, das hast du ja im Laufe eines frühen Morgens dann wahrscheinlich abgefrühstückt und der Rest schaut dann so ein bisschen in die Röhre.
Ja, würde ich so sehen. Also natürlich haben die Hersteller das auf dem Schirm. Man muss natürlich auch sagen, dass mit schnelleren Ladezeiten, die wir zurzeit haben, auch eine Notwendigkeit von so einem System immer kleiner wird. Also das Problem besteht ja für die schnellsten Lader, die wir heute haben, gar nicht mehr. Von daher sehe ich das immer weniger relevant.
Wo liegen wir da jetzt aktuell, wenn du sagst, die neuesten Lader brauchen das nicht mehr? Hast du da eine Zahl?
Also ich würde jetzt mal so die noch so als Otto-Normalverbraucher, so Mittelklasse-Pkw, wenn ich da so an die Hyundais und Kias denke, die zurzeit auf dem Markt sind mit der 800-Volt-Technologie, die laden 200 Kilometer in 10 Minuten.
Oh, krass.
Also das ist dann schon wirklich nur noch eine kurze Biopause und höchstens noch irgendwie schnell einen Snack auf die Hand und dann habe ich schon wieder mal mindestens meinen nächsten Stint auf der Autobahn geladen.
Ist das der Begriff Biopause, ist das ein Fachterminus, den ihr quasi intern verwendet, wenn es um Pinkeln oder den Toilettengang geht? Nennt man das so?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir sagen immer Biopause. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das in den Statuten entstehen ist.
Sehr, sehr witzig.
Vielleicht wäre das mal eine Entwicklung, statt Raststätten Biopauseanlage oder sowas neu zu definieren, um dem Ganzen nochmal einen ökologischeren Anstrich zu geben. Das wäre dann auch Greenwashing in Reinform.
Vom Feinsten. Ja. Aber da sind wir ja tatsächlich eigentlich schon beim Punkt. Du sagst 200 Kilometer innerhalb von 10 Minuten geladen. Ne? Die Problematik ist ja tatsächlich auch, ne, in welcher Frequenz muss das passieren und wie bewegen sich die Leute? Was ist denn grundsätzlich so ein Reichweitenthema, was der Durchschnittsbürger überhaupt braucht? Ne? Wenn du jetzt sagst 200 Kilometer und Jan, du hast ja vorhin den Punkt angesprochen, du stehst in München im Jahr knapp 80 Stunden im Stau. Das ist ja alles innerstädtisch höchstwahrscheinlich, ne? Vor allem für die vor Ort wohnen. Was braucht man denn theoretisch an Elektro-Reichweite, sage ich jetzt mal, um den Normalbürger zu bedienen?
Wir können uns mal anschauen, wie so die Reichweite ist von so einem Durchschnittsbürger. Und da machen wir alle paar Jahre die Mobilität in Deutschland. Das ist die größte Haushaltsbefragung, die es so gibt in Deutschland zum Mobilitätsverhalten von Haushalten. Und das kommt bei der letzten Umfrage, die im Jahr 2017 oder 2018 veröffentlicht wurde, zwei Drittel der Pkw-Fahrten im Alltagsverkehr sind kürzer als 10 Kilometer. Mhm. 95% sind kürzer als 50 Kilometer und nur 1% ist länger als 100 Kilometer.
Boah.
Das heißt, der Fernverkehr ist jetzt nur betrachtet, also Anzahl der Wege ist der Fernverkehr nicht relevant. Aber der Fernverkehr ist natürlich trotzdem relevant, weil die Verkehrsleistung, die auf diesem 1% von Wegen passiert, ist relativ groß. Also da haben wir dann so ein Viertel der Verkehrsleistung, also der gefahrenen Kilometer, passiert auf Strecken über 100 Kilometer. Deswegen kann man nicht sagen, dass aus diesen geringen Wegeanzahlen, die im Fernverkehr stattfinden, auch die Relevanz gering ist.
Okay. Jetzt ganz kurz nochmal, um das richtig einzuordnen, das betrifft tatsächlich den privaten Individualverkehr. Da ist jetzt Transportwesen nicht mit inbegriffen, ne?
Genau, das ist eine Haushaltsbefragung, wie es bei der Pkw-Nutzung aussieht.
Ich muss nochmal kurz auf das Thema Wechselakkusysteme zu sprechen kommen. Da haben wir ja jetzt das Beispiel NIO, des chinesischen Autoherstellers, gehabt und schon festgestellt, dass diese Wechselstationen, so wie sie dargestellt sind, so ganz nett sind, können sicherlich, würde ich jetzt mal vermuten, auch auf dem ländlichen Raum eine nette Ergänzung irgendwie sein. Grundsätzlich ergänzen sie aber sicherlich nicht das System einer soliden Ladeinfrastruktur. Wir sind hier ja immer noch ein Motorrad-Podcast. Würdest du sagen, diese Grundlage dessen, was wir da angelegt haben, trifft auch auf Zweiräder zu? Ich meine, im Moment die E-Bikes, die es gibt, ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich da nicht vollständig aus, sind aber meines Erachtens alles so Lademotorräder, nenne ich sie mal, also ohne Wechselakku. Aber ich habe auch schon mal so ein Video gesehen von irgendwelchen Scootern in Asien, wo die eben auch einfach mal den Akku gewechselt haben, beziehungsweise mir fällt gerade an diese Emmy-Roller, die es hier in München gibt. Ich glaube, die haben auch so einen Wechselakku, also diese Carsharing-Roller-Geschichten, wo dann jemand kommt. Ist das bei denen denn ähnlich, dass grundsätzlich auch so ein kleiner Akku ähnlich schnell geladen werden könnte an der Tankstelle? Gibt es da irgendwie Unterschiede? Du merkst null Physiker-Erfahrung, kein Plan, wie das alles funktioniert. Sind die vielleicht sogar noch schneller geladen? Oder weißt du, wie das da funktioniert?
Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Ich habe das auch schon gesehen, dass es für diese Scooter oder für diese E-Roller herausnehmbare Akkus gibt, die ich dann wie in so ein großes Regal stecke, wo die dann wieder aufgeladen werden. Da sprechen wir dann auch nicht von 10, 15 Akkus, sondern das ist dann ein Regal von, weiß ich nicht, 40, 50 Stück. Und ja, also könnte durchaus was sein, ist aber bislang zumindest nicht wirklich auf meinem Schirm, kann ich nicht so viel dazu sagen.
Okay.
Also aber theoretisch eine attraktive Option, um zumindest im ländlichen Raum die Zweiradmobilität und vielleicht auch die touristische Zweiradmobilität zu fördern. Ne? Wenn ich mir jetzt so vorstelle, eine Tankstelle hier im innerstädtischen urbanen Raum, da ist oftmals eine Paketstation dabei, ne, wo du halt ein DHL-Paket abholen kannst. Und es wäre natürlich sehr, sehr praktisch, also jetzt wirklich rein aus Motorradfahrersicht gesprochen, wenn ich halt regelmäßig eine Tankstelle habe, wo ich eben so ein Regalpack habe, ne, und dann vorbeifahre und einfach mir meinen geladenen Akku raussnacke, ne, noch einen Schokoriegel mehr reinmache und eine Biopause einlege.
Ja, ja.
Genau. Und dann wieder durchstarten kann. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass im Gegensatz zur Automobilindustrie, also gerade bei den japanischen Herstellern, Zweiradherstellern, das wohl so ist, dass die sich auf so ein gemeinschaftliches System wohl einigen wollen oder geeinigt haben. Also ich glaube, Honda, Yamaha, Kawasaki und Suzuki, ja, die haben da also ein Konsortium quasi gebildet und wollen da austauschbare Akkus möglich machen. Ob das jetzt sich auf die, ich sag mal, im westlichen Bereich Flaggschiff-Modelle auswirkt oder ob das eher was für den ne, urbanen Scooter-Kunden aus Asien ist, bleibt nochmal dahingestellt. Aber das fände ich natürlich grundsätzlich sehr, sehr charmant. Und
wobei, also Michel, wenn ich dich mal kurz unterbreche, ich glaube, da bleibt halt auch noch sehr abzuwarten, wie sich die Hersteller hier im europäischen Raum verhalten werden, weil das, was ich ja gerade ansprach, das kam mir jetzt gerade, während du so gesprochen hast, sind ja Scooter im urbanen Raum. Da sind wir natürlich auch nochmal bei einer ganzen anderen Reichweite. Was Dennis gerade auch angesprochen hat, also da wären ja nicht die typischen Tourenfahrer, Motorradtourenfahrer, die vielleicht 200 Kilometer irgendwo in die Berge oder in den Wald hineinfahren, mit angesprochen werden. Und solche Akkus sind dann ja auch oft die du einfach schnell raussteckst und zu Hause an deiner Steckdose innerhalb der eigenen vier Wände ranpackst und lädst. Also da, ja, glaube ich, bleibt einfach noch sehr abzuwarten. Da gibt es ja im Moment auch noch nicht diesen Greifarm, nehme ich mal an, der irgendwie in ein Motorrad reinpacken würde, wie das jetzt bei den Autos denkbar wäre.
Naja, also ich, also grundsätzlich zwei Punkte. Ich habe tatsächlich das passende Info aus der Zweiradindustrie mitgebracht. Und zwar gab es gestern einen Artikel auf Motorradreporter. Und da kommt Stefan Pierer zu Wort, seines Zeichens CEO bei KTM und damit eben Chef der KTM-Gruppe mit Husqvarna, GasGas Rio und KTM natürlich selbst. Und er wird zitiert mit: Elektromobilität ist ein Unsinn, der von Politikern ohne Wissen gefördert wird. Und ich glaube, allein über die Überschrift des Artikels können wir jetzt hier mit Dennis lange schwadronieren. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück, ob vielleicht bei Stefan Pierer die wissenschaftliche fundierte Basis fehlt. Er sagt aber, dass es wohl bei den Zweiradherstellern eine sehr, sehr deutliche Tendenz gibt, und zwar dahingehend, dass er sagt, im Gegensatz zur Automobilindustrie gibt es global klare Visionen davon im Zweiradbereich. Wir gehen davon aus, dass es mit der 48 Volt Elektrik bis zur Klasse A1, also quasi LKW und 15 PS, in den nächsten 10 Jahren, vor allem in Europa, viele Elektromotorräder geben wird. So viel zum Thema. Aber alles, was darüber ist, geht seiner Meinung nach und nach Meinung der Industrie in Richtung E-Fuels. Und das spiegelt sich wohl auch, jetzt hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal angedeutet, in der Entwicklung in der MotoGP weiter, die ja ab 2027 rein auf E-Fuels setzen wird und das wohl auch noch bis 2035. Also so viel zur Informationslage vom größten Motorradhersteller Europas. Aber Dennis, jetzt zurück zum eingangs genannten Zitat. Wie bewertest du denn die Aussage, dass Elektromobilität tatsächlich ein Unsinn ist, der von Leuten in seiner Aussage von Politikern gefördert hat, die halt einfach keine Ahnung haben?
Gute Frage. Also, wo soll man da anfangen am besten? Ich glaube erstmal, die Politik hat ja den Hersteller nicht vorgegeben, dass sie Elektrofahrzeuge konzipieren müssen. Die Politik sagt nur, die Grenzwerte, also der CO2-Ausstoß, muss ab dem Jahr 2020 so und so niedrig sein. Und wie ihr das erreicht, mit welcher Technologie, ist uns im Prinzip Wurst. Also wenn die Wasserstofftechnologie oder der Verbrennungsmotor noch so effizient ausgestaltet werden könnte, dass diese Grenzwerte eingehalten werden, dann hätten das die Hersteller eben so gemacht. Aber es hat sich eben rausgestellt, dass insbesondere im Pkw-Bereich die Elektromobilität einfach für die Hersteller die technische Lösung ist, mit der sie quasi die Zukunft bestreiten können, also die noch Gewinne abwirft und auch technisch umsetzbar ist. Das hat die Politik quasi so anerkannt und versucht jetzt alles, diese Elektromobilität dann auch zu fördern mit Ladeinfrastruktur. Aber es ist keinesfalls so, dass die Politik eine bestimmte Technologie vorschreibt.
Okay, also das ist tatsächlich auch ein Punkt, den er in diesem Artikel noch aufgreift. Ne? Wir haben ja das Thema E-Fuels schon mal angesprochen, auch in der letzten Folge und auch anderweitig schon mal. Und er sagt, naja, je nachdem, wie die produziert werden, sind die ja theoretischerweise auch klimafreundlich bzw. CO2-neutral. Aber da wollen wir jetzt in Anführungsstrichen gar nicht weiter drauf eingehen. Die Kernaussage, so wie du es jetzt getroffen hast, ist halt einfach, es gibt gewisse Vorgaben, die heißen nicht Elektromobilität und die Industrie gibt jetzt mehr oder minder quasi den Weg vor, der eben in eine elektrifizierte Mobilität gerade führt.
Genau. Und ich meine, vielleicht kann man das Thema synthetische Kraftstoffe auch nochmal kurz ansprechen. Das ist natürlich ein Punkt, der sehr verlockend ist, weil sie diese Lösung suggeriert, dass wir unser Verhalten nicht anpassen können, also dass nicht unser Motor das Problem ist, sondern der Kraftstoff quasi. Und dass diese synthetischen Kraftstoffe in der Zukunft eine große Rolle spielen, ist auch völlig ohne Zweifel. Also wir haben ganz viele Verfahren und Prozesse, die wir nicht wirklich elektrifizieren können. Und deswegen brauchen wir für viele Anwendungen auch einfach neue Kraftstoffe. Das ist im Flugzeug zum Beispiel der Bereich, bei uns natürlich auch ganz groß am DLR. Wir haben jetzt ein eigenes neues Institut für Future Fuels, was sich vor allen Dingen mit diesen Kraftstoffen auseinandersetzt. Aber die Wahrheit ist auch, dass wir absehbar in den nächsten Jahren bis 2030, sage ich mal, oder auch 2035, keine ausreichenden Mengen dieser Kraftstoffe haben werden, weil sie technisch einfach noch nicht so weit sind. Wir brauchen dafür grünen Wasserstoff. Davon habe ich letztes Mal schon gesprochen, dass der sehr knapp sein wird. Und aktuell, der ganze Wasserstoff, den wir nutzen, ist eben aus Erdgas und ist nicht aus erneuerbarem Strom. Das heißt, hier ist die Klimawirkung sowieso nicht besser. Und dann brauchen wir noch eine Möglichkeit, diese synthetischen Kraftstoffe aus dem grünen Wasserstoff herzustellen. Und das wird vor allen Dingen über Direct Air Capture gemacht, also über wir entziehen der Luft quasi CO2 und synthetisieren dann damit quasi unseren Kraftstoff. Und auch diese Technologie ist enorm energieintensiv und einfach noch in keinen großen Anlagen verfügbar. Also es muss einfach klar gemacht werden, dass natürlich diese Kraftstoffe relevant sind, aber insbesondere im Hinblick auf die 2030er-Ziele ist das keine Alternative. Deswegen insbesondere dort, wo viele Emissionen eingespart werden können, also im Pkw-Bereich, brauchen wir die Elektromobilität.
Thema Elektromobilität, und jetzt haben wir ja schon über die Kraftstoffe gesprochen. Ich glaube, es gibt schon viele, die natürlich auch offen sind gegenüber diesen neuen Fahrzeugen und die sich vielleicht bei einem Neukauf auch überlegen, mache ich das oder mache ich das nicht? Neukauf impliziert für mich, dass man sich von dem anderen Fahrzeug trennen will. Aber uns hat beispielsweise auch eine Frage erreicht, die da lautet, mein Auto ist 10 Jahre alt und könnte bei guter Pflege sicherlich problemlos noch weitere 5 bis 10 Jahre fahren. Wenn ich den CO2-Fußabdruck eines durchschnittlichen Mittelklasse-E-Fahrzeuges inklusive Produktion und Energieverbrauch für gefahrene Kilometer beim gegenwärtigen Strommix berücksichtige, macht es da aus ökologischer Sicht überhaupt Sinn zu wechseln? Oder wäre es nicht besser, den Bestand weiter zu nutzen, anstatt die Bilanz mit der Produktion eines neuen Fahrzeuges zu belasten?
Ja, da kann ich mal kurz auf unsere Modelle eingehen, mit denen wir so rechnen. Bei uns gibt es ein großes Pkw-Besitzmodell und das Modell geht nicht davon aus, dass Leute sich frühzeitig gegen ihr Fahrzeug entscheiden, sondern es werden quasi nur Haushaltsentscheidungen angeschaut, die sowieso anstehen, weil die Haushalte sich eben für ein neues Fahrzeug entscheiden. Und das ist eben im privaten Pkw-Bereich, wenn ich ein neues Fahrzeug kaufe, dann halte ich das im Schnitt 10 Jahre, bevor ich das Fahrzeug dann in den Gebrauchtwagenmarkt abgebe. Und diese Haushaltsentscheidung zu diesem Zeitpunkt wird dann von uns modelliert quasi. Und da ist dann natürlich, wie gut sind die Alternativen und soll ich das machen oder soll ich das nicht machen? Es gibt bei uns keinen Haushalt, der gibt jetzt irgendwie frühzeitig seinen Pkw auf und wechselt frühzeitig auf eine neue Technologie. Und das sehen wir auch in Deutschland nicht, aber an den Neuzulassungen. Also die Neuzulassungen sind ja gefallen im Jahr 2020, vor allem durch Pandemie und Chipmangel. Im Jahr 2021 sind sie nochmal deutlich gefallen. Also wir haben jetzt irgendwie 2,6 Millionen im Vergleich zu 3,6 in 2019. Also es ist schon ein echt eklatanter Rückgang der Neuzulassungen. Und wenn es diese Sprünge geben würde, dass sich die Leute jetzt alle neue Autos kaufen, dann würden wir hier deutlich mehr Neuzulassungen sehen. Das ist halt nicht wirklich der Fall. Und jetzt konkrete Frage, ist es ökologischer? Jedes neue Fahrzeug, was gebaut wird, bringt einen ökologischen Abdruck mit. Da geht es ja nicht nur um Klimawirkungen, also wie viel CO2-Emissionen werden jetzt damit quasi ausgestoßen, die ich dann gegebenenfalls durch meine Nutzung dann wieder reinhole und wie weit muss ich fahren, sondern wir haben natürlich auch einen Ressourcenverbrauch, den auch E-Fahrzeuge haben. Von daher würde ich sagen, dass wenn die Kaufentscheidung nicht sowieso ansteht, würde ich das Fahrzeug noch weiterfahren. Allerdings kann man sich natürlich auch finanziell einfach durchrechnen, ne? Also ich glaube, die ökologische Entscheidung ist wahrscheinlich bei den meisten eher sekundär. Primär ist eher, wie viel kostet mich denn in den nächsten 5 bis 10 Jahren die Verwendung meines Verbrenners und wie viel kostet es mich insgesamt, wenn ich jetzt umsteige. Ich kann ja auch durch auf ein gebrauchtes E-Fahrzeug umsteigen, ne? Das geht ja natürlich auch.
Ist denn da ökonomisch die Bilanz mittlerweile so, dass sich das für die meisten wahrscheinlich rechnen würde? Habt ihr dazu irgendwelche Modelle?
Ja, also wir rechnen mit TCO, das sind Total Cost of Ownership. Das ist quasi alle Kosten, die damit zusammenhängen, also die Anschaffungskosten, die werden ausgedrückt über einen Wertverlust. Also wie viel Wert verliert mein Fahrzeug? Und das ist ja dann, das ist eigentlich der größte Batzen. Die größten Kosten an einem Fahrzeug, die ich habe, ist der Wertverlust, insbesondere bei jungen Fahrzeugen. Mhm. Weil die verlieren ja nach den ersten 3 Jahren schon ungefähr die Hälfte ihres Werts. Und dazu zusätzliche Kosten sind natürlich Energiekosten, Versicherungen, Steuern und so weiter. Und wir bei uns haben solche Analysen gemacht, aber der ADAC hat hier auch eine ganz schöne Auflistung. Der vergleicht nämlich genau die Anschaffung eines Neuwagens aktuell und vergleicht dann vergleichbare Modelle miteinander. Also zum Beispiel VW Golf als Verbrenner, VW Golf als Hybrid und ein ID3, das ja das Elektropendant quasi vom VW Golf ist. Mhm. Und schaut dann eben bei einer bestimmten Haltedauer, wie teuer kommt mich das? Und da ist es aktuell schon so, dass Elektrofahrzeuge hier die Nase vorn haben.
Okay, also das hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet, vor allen Dingen, weil die Stromer ja, gut, die sind natürlich in Teilen subventioniert, aber jetzt auch nicht unbedingt so günstig sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im Vergleich zum Verbrenner. Tendenziell spricht aber, so wie du es jetzt sagst, schon die Kaufentscheidung eher in Richtung Elektrifizierung und Elektroantrieb. Jetzt haben wir dazu auch eine Frage?
Moment, Michel, wenn ich dich
Ja.
kurz unterbrechen darf. Ich denke, was interessant wird, ist sicherlich da auch die Entwicklung von E-Motorrädern, ne? Ich glaube, im Moment kann man da wahrscheinlich noch keine Aussage zu treffen. Bei Autos haben wir ja, du hast zum Beispiel den ID.3 angesprochen, aber auch Renault Zoe und so weiter. Alles Fahrzeuge, die mittlerweile auch schon echt hohe Reichweiten realisieren können. Preislich zwar immer noch höher sind im Normalfall als das Verbrenner-Pendant dazu. Bei Motorrädern ist es ja im Moment so, die E-Motorräder, die es gibt, doch extremst teurer oder zumindest hochpreisiger als herkömmliche Motorräder. Aber sicherlich eine Entwicklung, die ja auch dort den vierrädrigen Vorbildern folgen wird, nehme ich an.
Also würde ich sagen, bleibt vielleicht eher zu hoffen, ne? Wir haben natürlich andere Grundvoraussetzungen, wenn man sich jetzt die Elektromotorradhersteller anschaut oder ja, schauen wir erstmal die an. Die Stückzahlen sind ja da relativ gering und warum ist das so? Die Nachfrage ist halt einfach noch nicht entsprechend, ne?
Ja,
Wohingegen,
und ich
und
meine.
es ist ja auch nicht reglementiert, ne? Das hatten wir ja auch in der ersten Folge, dass es für das Thema Zweirad die entsprechenden Vorgaben, die sie jetzt für die Automobil-Vierrad-Industrie gibt, nicht existieren. Das heißt, die Notwendigkeit seitens der Hersteller ist jetzt auch nicht da, die Produktpalette umzustellen. Und der Hersteller hat keine Notwendigkeit, der Verbraucher fragt es nicht nach, bedingt natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal, Entwicklungsstau, geringe Stückzahlen und dann dementsprechend höchstwahrscheinlich auch noch relativ hohe Preise. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, klar, die Akkuentwicklung und die Akkutechnologie wird per se günstiger, aber auch die Nachfrage nach den entsprechenden Produkten und die Rohstoffe, die dafür gebraucht werden, die steigt natürlich extrem, was sich höchstwahrscheinlich dann wieder auch auf den Akkupreis auswirkt. Und das ist ja mit Sicherheit einer der teuren Aspekte an der Geschichte. Denn ansonsten, Rahmen, Fahrwerk, Verkleidung, Elektrik etc., das ist ja quasi ähnlich wie bei einem normalen Motorrad. Also
Aber vermutlich spielen da noch ganz viele andere Faktoren eine Rolle. Zum einen Motorräder, wäre geil, wenn der Staat die irgendwann subventionieren würde, E-Motorräder. Stell dir mal vor, du kriegst so eine Energica oder was mit 9.000 Euro Bonus vom Staat. Das finde ich wäre schon wär eine faire Nummer. Aber
Ja,
gleichzeitig
ich
natürlich
nehme
auch
zwei.
ja, das Problem natürlich in der Kalkulation sicherlich bei E-Autos spielt ja sicherlich auch eine Rolle, dass viele Leute das zu Hause in der Wallbox relativ günstig laden können. Mit Motorrädern ganz anderes Fahrverhalten. Da werden wahrscheinlich nicht die 95% unter 50 Kilometer pro Tour fahren, sondern das sind dann ja doch eher die Ausflugsziele, wo du dann auch wieder den Schnelllader brauchst, der natürlich kostenintensiver sein wird. Aber das nur kurze Anmerkung oder Gedankengang von mir zum diesem Thema. Michel, ich wollte eigentlich dir deine Frage nicht klauen.
Nee, du hast tatsächlich im Moment auch damit wieder eine perfekte Steilvorlage geliefert, als du diesen Wallloader angesprochen hast. Darauf wollte ich nämlich vorhin hinaus und das betrifft ja wiederum beide Aspekte, ne? Sowohl den zweirädrigen als auch den vierrädrigen. Es gibt wahrscheinlich, ne, es gibt ja schon, ist heute jemand an mir vorbeigescheppert, so ein älterer Typ mit so einem dreirädrigen Elektromobilitätsbooster, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, es war so ein bisschen bewegungseingeschränkt, hatte Krücken dran gestempelt, ne? Und der ist mit diesem Ding durch die Fußgängerzone gespähnt. Also holla die Waldfee, ne? Elektrisch angetrieben. Die Fraktion betrifft das natürlich auch. Denn was ich mich gefragt habe, wenn wir jetzt tatsächlich eine schwere Umstellung haben, ne? Und 2030, sagen wir mal, 10 bis 15% der Fahrzeuge tatsächlich batterieelektrisch unterwegs sind, ne? Egal, ob das jetzt voll elektrisch ist oder ein Hybrid mit Ladefunktionen, hat das natürlich einen Einfluss auf den Stromverbrauch. Und wenn ich mir jetzt das vorstelle, was der Jan gesagt hat, die Leute stehen morgens gleichzeitig im Stau, die kommen abends natürlich, nachdem sie im Stau standen, auch höchstwahrscheinlich gleichzeitig zu Hause, stöpseln alle gleichzeitig ihre Elektrogefährte an. Und das Stromnetz ist aus meiner Perspektive, mit meiner blauäugigen Sichtweise, auf einmal völlig überlastet, weil nicht nur die Elektrostromer dranhängen, sondern die Lichter angehen, der Fernseher angeht, die Mikrowelle angeht, vielleicht die Elektroheizung angeht und der Verbrauch einfach in die Höhe schnallt. Wie ist denn das? Bilden unsere Stromnetze das ab? Muss es da eine Infrastrukturänderung geben? Gibt es da andere Techniken, die dem irgendwie entgegenwirken?
Also aktuell, vielleicht nochmal zu diesen 10-15%, von denen du gesprochen hast, die sind ja mittlerweile schon wieder überholt, weil die Bundesregierung spricht ja jetzt im Koalitionsvertrag von 15 Millionen vollelektrischen Pkw in der Flotte und das sind eher so 30%. Also wow. zwischen diesen, also in diesen Zahlen ist auch eine große Dynamik. Natürlich, das sind politische Zahlen, die kommen nicht unbedingt aus Berechnungen, weil die Berechnungen, die wir anstellen, die sagen eher, dass wir auch mit 15 Millionen Pkw längst nicht unsere Klimaziele einhalten in 2030. Aber zurück zur Frage. Kurze Antwort ist ja. Also bislang ist es kein Problem, wenn man so die Berichte liest und auch die Tests sieht. Es gibt schon verschiedene Feldversuche. Die Netze BW hat zum Beispiel eine große Tiefgarage mit einer Vielzahl an Ladepunkten ausgestattet und hat da mal über anderthalb Jahre war das 50 reine E-Autos quasi zur Verfügung gestellt und hat den Haushalten gesagt, so verhaltet euch mal so, wie ihr euch normalerweise verhaltet und dann schauen wir mal, was passiert. Und du hast das Schlüsselwort eigentlich in deiner Frage schon gesagt. Das Schlüsselwort ist die Gleichzeitigkeit. Also wenn über ein intelligentes Lademanagement diese Lastspitzen etwas verteilt werden können, dann ist es kein Problem. Das heißt, man versucht, diese Ladevorgänge ein bisschen zu strecken, ein bisschen weniger gleichzeitig auszugestalten und dann ist es auch mit dem heutigen Netz schon kein Problem. Natürlich, wenn wir dann darüber hinausgehen, dann wird es sicherlich dann irgendwann ein Problem werden oder eine Herausforderung werden, aber das ist ja nichts, was morgen eintritt, weil diese Diffusion, diesen Hochlauf der Autos haben wir ja auch über die nächsten Jahrzehnte quasi. Von daher sehe ich das jetzt nicht wirklich als großes Argument gegen die Technologie. Was interessant ist quasi nochmal, dass wir dann auch abfragen können, bei uns am Institut machen wir das auch, wie viel Ladestand denn ein Haushalt immer haben möchte. Also wenn wir über ein intelligentes Lademanagement sprechen, dann ist ja auch interessant, wie viel Kapazität will denn der Haushalt zu jeder Zeit unbedingt im Auto haben? Oder ist es ihm egal, ob er nachts um 4 70% Kapazität in seinem Akku hat? Will er das nur morgens um 9 haben und reichen ihm da 60%? Das sind lauter so Sachen, die müssen natürlich abgefragt werden und die können da natürlich auch ganz stark dazu beitragen, dass diese Netze da entlastet werden können.
Mhm. Ich würde gerne noch mal kurz einen anderen Punkt einbringen. Wir haben manchmal hier nicht den roten Faden drin, aber ich versuche auch die Fragen mit zu integrieren, die uns in der Zwischenzeit erreicht haben. Und da noch mal ganz grundsätzlich zum Fahrzeugmarkt in Deutschland, den du auch letztes Mal angesprochen hast. In der letzten Folge hast du gesagt, dass wir im Jahr aktuell ungefähr 500.000 Neufahrzeuge jedes Jahr auf den Straßen verzeichnen. Und das ein Trend ist, der, ich glaube, du hast gesagt, 15 Jahre schon oder so besteht, irgendwie um den Zeitraum möchte ich dich gar nicht festnageln. Wir haben jetzt ja auch darüber gesprochen, dass gerade im urbanen Raum sich die Art und Weise der Mobilität deutlich verändert. Und da war die Frage, gehst du davon aus, dass diese 500.000 Zuwachs im Jahr auch in den nächsten Jahren Bestand haben werden? Oder gehst du beziehungsweise ihr als DLR davon aus, dass es da irgendwann dann auch eine Sättigung oder einen Rückgang sogar geben wird?
Das ist eine super Frage. Die ist für uns total relevant, weil die Ausstattung von Haushalten mit Autos geht auch in die Verkehrsnachfragemodelle ein. Also diese Modelle berechnen quasi auf der Haushaltsausstattung, also wie viele Pkw hat denn ein Haushalt, auch wie viel wird denn gefahren. Und damit errechnen sich dann auch eben Kilometer und damit auch Emissionen. Aktuell sehen wir dieses Wachstum im Schnitt über alle Alterskohorten. Es ist allerdings auch auffällig, dass wenn man sich das Wachstum des Bestands nach den Kohorten quasi mal anschaut, dann sieht man, dass das vor allen Dingen durch die alten Kohorten, also ich sag mal Ü60, von denen wird dieses Wachstum zurzeit vor allen Dingen gepusht. Also es
Ah,
ist auch
echt? Ü60?
beim KBA kann man aktuell, so ist so ein ganz schöner Bestandsbarometer, und da kann man sich das anschauen, und da sieht man, glaube ich, dass, ich glaube, über 3,5% des Wachstums zwischen 2020 und 2021 des Bestands geht, ja, auf die, ja, wird durch diese Alterskohorten quasi verursacht. Und das ist einfach der Effekt, dass Generationen, die heute, sag mal, die heutige Oma-Generation hat deutlich mehr Autos als die vorige Oma-Generation. Und die nehmen diese große Ausstattung an PKW natürlich mit in die nächste Kohorte. Das heißt, dieser Effekt, den sehen wir aktuell. Diese
Er ist ja völlig
Mehrfachmotorisierung,
abstrus.
diese Mehrfachmotorisierung der Haushalte, eben vor allen Dingen der älteren Haushalte. Und ja, also es wird ja oft angenommen, dass die Jungen, vor allem die städtischen jungen Haushalte, uns davor bewahren oder auch dazu führen, dass das irgendwann mal gesättigt ist. Aber selbst da sieht man, dass unter 25-Jährigen haben wir ziemlich, ja, es ist relativ konstant. Ich glaube, zwischen 20 und 21 ist es ein ganz bisschen gewachsen. Aber man sieht zumindest nicht, dass da der PKW-Bestand runtergeht. Von daher gehe ich für die nächste Zeit noch nicht von einer Sättigung aus. Und schon gar nicht von einem Rückgang. Also ich bin da etwas skeptisch.
Also das überrascht mich jetzt extrem, gerade mit den älteren Leuten, dass da so ein Push sozusagen ist. Ich meine, da ist man ja auch immer Teil einer Blase. Meine Eltern haben, nachdem mein Vater in Rente gegangen ist, ein Fahrzeug abgeschafft, weil die auch gar nicht mehr so viel brauchten. Davor mussten die sozusagen beide in der Lage sein, im eher ländlichen Raum auch individuell zu jeder Zeit, in Anführungszeichen, selbstständig von A nach B zu kommen. Und dadurch, dass es jetzt in die Rente ging, hat sich das so entspannt. Es gibt jetzt nur noch ein Fahrzeug im Haushalt. Und umso mehr überrascht mich das, dass auch offensichtlich in diesen älteren Gruppierungen die Treiber dieses Wachstums ja sich finden.
Also ich muss tatsächlich sagen, ich finde es auch sehr, sehr spannend, dass die jüngere Zielgruppe, von der man ja gerade unter der, ich sag mal, dem Eindruck der Fridays for Future Bewegung, ne, oder der eher Umwelt- und Klima, des eher vorhandenen Umwelt- und Klimabewusstseins in dieser Kohorte, wie es Dennis gerade gesagt hat, geprägt ist, dass in diesem Bereich kein Rückgang zu verzeichnen ist. Und ich glaube, das hat auch vermutlich was ein bisschen was mit der gesellschaftlichen oder beziehungsweise der Verteilung zu tun, ne? Weil wir ja im urbanen Raum, das sind ja unsere Prägungsräume, natürlich weniger Notwendigkeit haben. Da haben wir Infrastruktur, da gibt es öffentlichen Nahverkehr. Da sind die Jungen, die da sind, nicht in der Notwendigkeit. Aber wenn ich mir halt die breite Masse anschaue und die halt im ländlichen Raum wohnt, die sind natürlich immer noch genauso drauf angewiesen. Und an der Stelle schließt sich tatsächlich eine Frage eines deiner ehemaligen Kollegen an, und zwar von Matthias. Der hat nämlich tatsächlich das Thema explizit angesprochen und gefragt, ob es denn Anreize gibt, also von der Industrie aus, ne, die dafür sorgen, dass eben dieses Stadt-Land-Gefälle, das eben auch meiner Meinung nach zu diesen Zahlen führt, nicht so ausgeprägt wird. Also gibt es denn irgendwelche Initiativen, die das Thema in den ländlichen Raum tragen?
Also zunächst kann man ja schon mal sagen, dass beim Thema Verkehrswende, beim Thema Abgasbelastung, Lärmbelastung, Raumbedarfe, dass insbesondere Themen der Stadt sind. Und dass es, wie du schon sagtest, dort, wo Menschen Verkehre vermeiden können und verlagern können, da muss es auch geschehen. Das heißt, muss vor allen Dingen Maßnahmen in der Stadt geben, dass insbesondere Parken teurer wird, wir gegebenenfalls eine City-Maut oder ähnliches brauchen. Und dass auf dem Land das ganze Thema Erreichbarkeit natürlich ganz zentral ist. Also wie können Menschen leicht auf den ÖV oder aufs Rad ausweichen? wenn das Fahren mit konventionellen Pkw zum Beispiel teurer wird, also durch eine einen höheren CO2-Preis zum Beispiel. Da gibt es schon Konzepte, die haben wir aber jetzt, also das sehe ich jetzt nicht wirklich von der Industrie. Es gibt Vorschläge, quasi Einnahmen aus so einer City-Maut dann für den Ausbau des ÖV auf dem Land zu nutzen. Es gibt verschiedene andere Initiativen, aber das ist dann eher, es kommt dann weniger aus der Industrie. Ich weiß nicht ganz, wie die Industrie, also wie die Frage hier auf die Industrie abzielt.
Wie gesagt, das ist eine Einsendung. Ich kann es mir auch nur aus der Richtung vielleicht herleiten, dass man sagt, okay, wenn wir, das hatten wir ja vorhin angesprochen, ne, die Industrie ist ja natürlich auch aufgrund der Entscheidung oder der technischen Vorteile der Elektromobilität jetzt so ein bisschen der Treiber, der dazu führt, dass eben dieses Antriebskonzept in die breite Masse gebracht wird und in die große Produktion und zum Standard erhoben wird. Und vielleicht war die Frage eher so in diese Richtung gemünzt, dass man der Industrie dann quasi auch abverlangt, alle Kunden oder das gesamte Spektrum der Kundschaft mit zu berücksichtigen. Und da gehört eben nicht nur die gut situierte urbane Bevölkerung dazu, sondern eben tatsächlich auch diejenigen, die im ländlichen Raum eventuell als Käufer und als Abnehmer für Elektrofahrzeuge in Frage kommen. Und ob dann vielleicht da irgendwelche Tendenzen bekannt sind, die den Anreiz schaffen, tatsächlich sich einen Stromer zu kaufen statt einen gebrauchten Verbrenner oder einen neuen Verbrenner.
Naja. Ja, also natürlich ist die Elektromobilität insbesondere auch für ländliche Gebiete natürlich sehr interessant. Im ländlichen Gebiet haben wir deutlich mehr private Stellplätze, deutlich mehr Garagen. Das heißt, ich kann da deutlich besser privat laden als im städtischen Raum. Deswegen haben wir auch da diesen Ladedruck nicht so. Viele Hersteller haben dann die Wallbox direkt mit im Programm. Von daher sehe ich das jetzt nicht als großen Punkt, den die Hersteller auf dem Schirm haben müssten, dass es spezielle ländliche Angebote gibt.
Also
Ist
in
mir
dem
nichts
Rahmen,
bekannt.
ich wollte sagen, in dem Rahmen ist es dann vermutlich eher eine Akzeptanz beziehungsweise auch einfach eine Reichweitenfrage, ne?
Genau. Also die Reichweiten, die wir heute haben bei den Automobilen, die ist ja auch für die ländliche Bevölkerung absolut ausreichend auch für Pendelstrecken. Das ist ja ist aktuell schon kein Problem und wird in Zukunft immer weniger ein Problem werden, wenn dann auch die Kaufpreise von den Fahrzeugen runtergeht und es natürlich dann auch einen Gebrauchtwagenmarkt gibt. Für Haushalte, die sich eben kein neues Fahrzeug kaufen können. Von daher sehe ich das nicht als großes Problem.
Michel, darf ich ja wieder?
Ja, ich hätte noch eine kurze Frage, und zwar ist das, was ich jetzt an die Community richten würde. Wir hatten ja quasi das Thema Reichweite, normale Pendelstrecke, Pendelzeit, Zeit im Stau und ländliche Bevölkerung. Mich würde mal interessieren, wie lang und wie weit unser durchschnittlicher Hörer bzw. die durchschnittliche Hörerin tatsächlich an die Arbeit fährt. Also gerade bei denjenigen, die von euch aus dem ländlichen Raum kommen, schreibt uns doch mal entweder auf Instagram oder vielleicht auch per E-Mail an info@gasgeflüster, wie eure Fahrzeiten, vor allen Dingen eure Fahrtentfernung zur Arbeit und zurück aussehen. Das würde mich dann doch in dem Zusammenhang sehr, sehr interessieren, und ob das Elektromobilitätsthema da von eurer Seite in Frage kommt.
Das teilen wir dann natürlich auch sehr gerne in einer sicherlich repräsentativen Ergebnisdarstellung. Das bringt mich aber zu einem ganz guten Punkt, nämlich mal wieder so ein bisschen die Kurve zu kriegen, im wahrsten Sinne des Wortes, zu den Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern in diesem Kontext der Verkehrswende. Jetzt hat E-Mobilität natürlich immer so den Nachteil von wegen Reichweite, bliblablub, schwere Motorräder. Allerdings ja auch ein Vorteil, der mir in diesem Kontext kam, nämlich, dass die Motorräder leise sind, leiser werden. Und das ist ja Thema Lärm, ein Stichwort, das uns in den letzten Jahren maßgeblich beschäftigt hat in verschiedenen Bereichen. Es gab immer mehr Petitionen, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, angestoßen, ja, aus Nordrhein-Westfalen. Dazu haben wir hier ja auch mal eine Folge gemacht. Und es gibt ja durchaus auch schon Landgebiete oder gerade auch in Tirol ganze Streckenbereiche, die komplett gesperrt werden ab einer Dezibelüberschreitung von X. Müssen sich Anwohner langfristig darauf einstellen, also Anwohner von solchen kurvigen Gebieten, dass mit E-Motorrädern so Themen wie Streckensperrung wieder komplett vom Tisch sind oder auch Tempolimits, die wegen des Lärms ursprünglich mal ausgerichtet wurden, komplett wieder aufgehoben werden und damit die Heerscharen von Motorradfahrenden wieder zurückkehren?
Puh, gute Frage. Also natürlich ist vor allem im städtischen Verkehr ein großer Vorteil, dass E-Fahrzeuge weniger Lärmemissionen aufweisen. Allerdings ist es beim E-Auto zumindest so, dass zwischen 20 und 30 km/h Abroll- und Windgeräusche schon genauso laut sind wie beim Verbrenner. Mhm. Von daher ist da jetzt die Wirkung nicht ganz so groß. Natürlich ist die Abrollfläche beim Auto viel größer als beim Motorrad. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass da auch die Geräuschentwicklung kleiner ist und natürlich die Motoren grundsätzlich auch lauter sind als die Motoren eines PKWs.
Ja, ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, ja.
Von daher, ich weiß jetzt nicht genau, wie diese kommunalen Streckensperrungen aussehen, aber dass grundsätzlich eine Lärmreduktion einhergeht, wenn wir mehr elektrische Motorräder haben, das wird auf jeden Fall passieren. Und da könnte es durchaus auch passieren, dass Strecken dann wieder freigegeben werden. Weiß ich nicht, wie seht ihr das?
Ich bin da sehr, sehr optimistisch. Ich meine, Tirol ist ja so, dass die wirklich über 95 Dezibel, das heißt, es ist ja klar definiert und mit dem E-Motorrad bist du da ja definitiv drunter. Ich erinnere mich aber an Strecken im Odenwald, wo einfach pauschal für Motorradfahrende Tempolimits von 50 km/h gelten, während Autos dort weiter mit 70 oder 100 lang fahren dürfen. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man das dann weiterhin so pauschal benennt. Michel, wie siehst du das?
Ja, grundsätzlich sehe ich das ähnlich. Ich habe halt nur tatsächlich wie immer so ein bisschen die Befürchtung, dass die Regelungen, die heute bzw. jetzt in vor kurzer Vergangenheit getroffen wurden, einfach auch einen Effekt darauf auf das Hobby und die Akzeptanz in Gänze haben. Ne? Dass halt durch diese wie soll ich sagen, ne? Das hat so ein bisschen dieses Frosch im kalten und Frosch im heißen Wasser. Ne? Ihr kennt ja dieses Beispiel, ne? Wenn du einen Frosch in heißes Wasser wirfst, dann kennt ihr das nicht?
Nee.
Ich kenne das auch nicht, Michael.
Das ist so ein, war tatsächlich sogar mal eine Greenpeace-Kampagne zum Thema Klimawechsel, ist aber schon viele, viele Jahre her. Es ist so, ne? Wenn du einen Frosch nimmst und den in heißes Wasser wirfst, ne? Dann hüpft er da wieder raus. Ne? Also muss er nicht. Muss ja kein Topf sein, sondern heißes Wasser. Frosch hüpft raus. Wenn der Frosch aber im Wasser sitzt und das Wasser ganz, ganz langsam erhitzt wird, ne, dann bleibt er drin sitzen, bis er gekocht ist.
Nicht dein Ernst.
Das ist anscheinend so. Und das war halt lange, bildliches, ja, sowas in diese Richtung, ne? Also eine bildliche Beschreibung für Veränderungen und für die Art und Weise, wie Veränderungen auf dich wirken. Also plötzlich.
Du meinst, wir sterben einfach aus auf den Strecken, die eh schon gesperrt sind?
Nee, das wollte ich gar nicht sagen, sondern die Temperatur erhöht sich langsam. Also es gibt immer mehr Einschränkungen, immer mehr Regelungen. Du darfst da nicht hinfahren, du darfst nur zu bestimmten Zeiten, du darfst nur eine bestimmte Lautstärke etc. Man gewöhnt sich da vielleicht auf eine gewisse Art und Weise dran. Allerdings geht natürlich, also aus meiner alten Motorradperspektive, dadurch auch so ein bisschen der Reiz an dem Thema verloren. Also zum Beispiel, ich kann irgendwo gar nicht hinfahren, also komme ich vielleicht irgendwann gar nicht mehr auf die Idee, mich auf das Motorrad zu setzen, vor allen Dingen, wenn es dann halt irgendwann in ferner Zukunft ein Elektromotorrad ist und quasi der Reiz, sich zweirädrig zu bewegen, vielleicht gar nicht mehr so da ist. Sondern
ja, aber das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass beispielsweise jetzt diejenigen, die vielleicht mit dem E-Bike, also so einem klassischen Fahrrad mit elektronischer Unterstützung unterwegs sind, wenn die dann da irgendwo gerade durch den Odenwald fahren und dann ballert halt jemand mit einem Akrapovic-Auspuff mit hohen Drehzahlen an den vorbei, dann ist dessen Reaktion, Alter, der nervt. Jetzt ist aber vielleicht jemand mit einem S-Pedelec unterwegs, das heißt, der kriegt Unterstützung bis 45 km/h und jodelt da schon los schön lang. Und auf einmal macht es Zoom und es zieht verhältnismäßig leise so ein E-Motorrad an dem vorbei. Dann erhöht das ja auch wieder die Akzeptanz. Man möchte sich ja nicht mehr selbst abstempeln und sagen, hier, das sind hier alles Assis, sondern damit erschließt sich ja auch nochmal eine ganz andere Gruppe, die nicht abgestraft würde aufgrund einiger weniger schwarzen Schafe, die einfach viel zu laut sind, sondern wo man sagt, ja, der liebt halt einfach da auch mal mit dem E-Bike ein bisschen, E-Motorrad ein bisschen schneller den Pass hoch und runter zu jodeln.
Ja, genau. Und ich glaube halt einfach, dass es so wenig sein werden, also das ist mein Eindruck, so diese Entwicklung, dass das vielleicht gar nicht so in dem Maße um sich greift. Vielleicht, also ich bin ja, ich wohne da ja irgendwie von meiner Einschätzung so zwischen den Welten, will ich jetzt mal sagen. Ich habe das ja auch schon erlebt, dass ich halt unterwegs gewesen bin, wo war das, im Pfälzerwald, wandern, ne? Und es kam tatsächlich einer vorbeigefahren mit so einem, das war kein Pedelec und auch kein E-Bike, sondern war irgendwie wie so ein Hybrid, ne? Also es war vom Rahmen fast wie ein Motocross-Moped, aber von der Ausrichtung eher wie ein Fahrrad, allerdings ohne Pedale, sondern mit Fußrasten, ne? Und der ist da halt quasi mit seinem Ding querfeld eingeschoppert, ne? Und ich habe gedacht, das ist einfach eine coole Geschichte, ne? Und der war halt auch zügig unterwegs und da habe ich dann gedacht, naja, vielleicht schafft das ja irgendwann den Anreiz, die Geschwindigkeit, wenn du in diesem E-Bike-Universum unterwegs bist, ne, dann doch den einen oder anderen zu sagen, hey, ich möchte die Geschwindigkeit jetzt erhöhen und geh wieder diesen Weg zum Motorrad. Aber so dieser direkte Wechsel, das weiß nicht, da tue ich mich tatsächlich schwer, das in dem Umfeld oder in diesem Kontext zu sehen. Da bist du auf jeden Fall optimistischer, sehe ich an.
Ja, ich glaube ja immer an das Gute für die ganze Branche. Aber bringt mich vielleicht auch noch zu einem anderen Punkt. Wir haben ja vorhin auch über Akzeptanz gesprochen und gerade eben habe ich das Wort genommen, so ein bisschen die Assis und Proleten. Wird ja gerne mal auch unterstellt, dass Motorradfahrende da völlig drauf scheißen, was so drumherum passiert. Wenn wir die ökologische Punkte vom Motorradfahren ins Feld ziehen, sieht es natürlich immer ziemlich dürftig aus. Das haben wir natürlich schon besprochen. An sich ein völlig sinnfreies Hobby. Wir verblasen Benzin, verbrennen irgendwie auch Gummi noch auf der Straße. Wie schätzt du denn da die Branche ein? Ist die offen, grundsätzlich da auch umzudenken? Habt ihr dazu irgendwelche Daten? Grundsätzlich kamen wir da drauf, weil man ja beispielsweise auch Flüge mittlerweile über Atmosphäre und Co. kompensieren kann. Glaubst du, dass auch Motorradfahrende für sowas offen wären? Oder wäre das vergebene Mühe?
Ach, ich glaube das schon. Also ich glaube, wir drei sind uns wahrscheinlich einig, dass wir uns der Thematik stellen und dass wir alle die menschengemachte Klimakrise akzeptieren und anerkennen und dass wir da was tun müssen und uns auch auf neue technologische Entwicklungen einlassen und gegebenenfalls auch unser Verhalten einfach ändern, wenn es dazu führt, dass wir da die Gesellschaft und auch die Umwelt zum Guten verändern können. Ganze Thema kompensieren finde ich grundsätzlich eine sehr gute Idee. Ich glaube, dass wenn Motorradfahrende kompensieren möchten, dann finde ich das grundsätzlich sehr, sehr gut. Allein das wird natürlich nicht dazu beitragen, dass der Verkehr seine Klimaziele einhält. Das geht natürlich nicht in die Berechnung des Umweltbundesamtes ein, wie viel Sprit da jetzt kompensiert wird, sondern das ist eher eine individuelle Lösung für mich. Damit quasi auch nur die zweitbeste Lösung. Aber grundsätzlich, also aus meiner Sicht ist es völlig klar. Und ich weiß noch, Michel, du hast mich letzte Folge noch gefragt, ob ich mir vorstellen kann, ob denn ein elektrisch betriebenes Fahrzeug den Weg in meinen Haushalt findet. Und ich sagte so, ja, ich hab ja hier zwei Fahrräder und ich kam gar nicht darauf, dass ich das natürlich auch auf das Motorrad beziehen könnte. Und habe mich dann erst so ein bisschen damit auseinandergesetzt, was gibt's denn so für E-Bikes und so. Ich bin da gar nicht so richtig drin, weil ich auch jetzt so wenig Motorrad gefahren bin. Aber genau, also für mich ist es völlig klar, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Ich weiß nicht, wie ihr zwei das seht.
Also ich glaube ehrlich gesagt, dass man anfängt, wirklich wie einen Flug zu kompensieren, halte ich persönlich für unrealistisch. Dafür ist es einfach ein, wie soll man sagen, also wenn man jetzt verreist, dann machen das ja die Leute, die sich damit beschäftigen, wahrscheinlich nicht alltäglich oder nicht wöchentlich. Und dann sprechen wir ja auch von einem ganz anderen Aufwand, damit, der damit verbunden ist. Du buchst was online und sagst vielleicht in dem Prozess, okay, ich kompensiere vielleicht jetzt hier das dabei verbrannte Kerosin. Beim Motorradfahren halte ich das eher für unrealistisch, dass jemand sagt, so, ich bin jetzt 50 Kilometer gefahren oder 200 Kilometer gefahren, ich gehe jetzt auf eine Seite, berechne, was sozusagen der Schaden war und kompensiere den. Ich halte es aber schon für durchaus möglich, dass mittlerweile auch so ein Umdenken stattfindet. Die Leute halt nur darauf warten, dass es tourentaugliche Reichweiten gibt. Ich glaube, das ist einfach ein Knackpunkt mit irgendwie 50, 60, 70 Kilometer. Da bist du dann halt in den Bergen doch echt verloren. Ich glaube aber, dass es schon auch sehr, sehr viele gibt, die darauf warten, dass sobald irgendwie wir von 200, 300 Kilometer reden, wenn es solche Motorräder gibt und die auch noch preislich erschwinglich sind, dass da die Branche schon auch Bock drauf hat. Michael, wie siehst du das?
Ja, wie gesagt, das, da kommen wir wieder zu dem Punkt, den wir gerade eben schon so ein bisschen diskutiert haben, dass ich einfach bei der aktuellen Nutzerschaft von Motorrädern, ne? Wir haben es ja immer wieder, ne? Durchschnittsalter 58, und wir kennen das ja auch so von den Messen vom Stammtisch und von dem, was man so hört und liest und in Foren etc. Da tue ich mich ein bisschen schwer, und jetzt hoffe ich auch, dass ich ganz, ganz viel Widerspruch wiederum aus der Community bekomme. Da tue ich mich ein bisschen schwer, wenn ich da die Pro-Elektro-Zweirad-Tendenzen sehe. Ich kann es aber, weil ich es ja selber schon ausprobiert habe und für mich tatsächlich wirklich unterm Strich, so wie du es gerade gesagt hast, nur die Reichweite das K.O.-Kriterium ist. Klar, Preis spielt natürlich auch eine Rolle, aber wenn es um das Fahren an sich geht, und da kann ich tatsächlich nur darauf hoffen, dass sich da was tut und dann genug Leute da sind, die dieses Elektro-Motorradfahren mal ausprobieren, denn es ist genauso gut wie das normale Motorradfahren. Es ist anders. Man nimmt andere Dinge wahr. Es macht aber nicht weniger Spaß und kann tatsächlich ein sehr, sehr guter Ersatz für das Verbrennungsmotorradfahren sein. Also ich hoffe es auf jeden Fall. Also ich bin da bedingt optimistisch, dass die Leute es ausprobieren und dann tatsächlich auch dann davon überzeugt sind.
So, also während Team Jan hier wieder den grundsätzlichen Optimismus an den Tag gelegt hat, ist Team Michel wieder skeptisch, passiv bis optimistisch, also irgend so ein Mittelding. Bleibt vielleicht zum Abschluss dieser Folge die Frage dann natürlich auch an dich, Dennis, gar nicht so sehr nur auf das Motorradfahren, sondern wie blickst du grundsätzlich auf die Verkehrszukunft? Eher optimistisch oder eher pessimistisch?
Ach, ich bin optimistisch. Ich habe ja an verschiedenen Formaten dieser Bürgerbeteiligung zum Beispiel teilgenommen im letzten Jahr. Und da haben wir eigentlich überall extrem großes Interesse. Wir haben auch eine ziemlich große Kenntnis so der Teilnehmenden da. Und die sind bereit, so wie ihr es auch sagt, die sind bereit, Routinen aufzugeben, wenn die Angebote da sind. Die argumentieren sehr sachlich und fair, was in anderen Formaten oftmals nicht der Fall ist. Das ja, führt auf jeden Fall dazu, dass ich da optimistisch bin, dass wir so gesellschaftlich dieses Thema zumindest sachlich diskutieren und Argumente der verschiedenen Seiten gut abwägen können. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch ein Klimaschutzgesetz, was sehr, sehr wichtig ist, um quasi unsere Klimaziele in Deutschland einzuhalten, um dann auch die 2 Grad quasi zu unterschreiten. Und wir haben auch Mechanismen, was passiert, wenn wir diese Ziele verfehlen. Also es ist natürlich ganz interessant jetzt die nächsten Jahre, was passiert im Verkehrssektor. Dieses Jahr wird es wieder sehr spannend, was 2021 rausgekommen ist, ob wir hier unsere Klimaziele einhalten im Verkehr. Sonst muss quasi das neue Ministerium dann direkt ein Programm aufsetzen, wie diese Ziele dann erreicht werden können, mit welchen Maßnahmen. Und es ist quasi schon vorherzusehen, dass es die nächsten Jahre auf jeden Fall passieren wird, dass es sehr, sehr knapp wird und wahrscheinlich verfehlt wird. Und da ist es schon so, dass dann eben Maßnahmen durchgesetzt gedrückt werden müssen, die dann vielleicht weniger, ja, also da sage ich mal, da wird sich dann nicht mehr über ein Tempolimit gestritten. Diese Diskussionsebene muss man dann, glaube ich, verlassen. Man muss dann einfach sehr pragmatisch dann denken. Und da bin ich einfach ja auch optimistisch, dass diese ja, gesetzlichen Regelungen dazu führen, dass wir da zumindest was Klimaschutz angeht, dann auf einem guten Pfad sind. Und bei dem ganzen Thema Technologieentwicklung ist es ja auch so, dass ganz vieles deutlich schneller geht, als man eigentlich denkt. Also dieser Nachbareffekt, wenn eine bestimmte Diffusion haben, eine bestimmte Durchdringung haben, hier mein Nachbar irgendwie oder zu Hause gibt es Leute, die fahren E-Bike und ich setze mich drauf und ich merke, wie viel Spaß das macht. Genauso ist es bei den E-Pkw. Dann kann es vielleicht deutlich schneller gehen und dann sind diese ganzen Zahlen, von denen ich auch eben gesprochen habe, ob es jetzt 12 oder 15 Millionen sind, vielleicht werden die auch sowieso durch diesen Effekt quasi schon erreicht und dann ja, bin ich da optimistisch und ja, hoffe einfach, dass wir weiterhin so sachlich und fair argumentieren, wie es bei diesen Bürgerbeteiligungen stattgefunden hat. Und dann sind wir da, glaube ich, auf einem guten Weg.
Sachlich und fair ist ein gutes Schlusswort. Erstmal willkommen im Team Jan mit deinem Optimismus. Aber das, glaube ich, waren jetzt zwei Episoden, wo wir so ein bisschen unseren Beitrag hoffentlich auch dazu leisten konnten. Dennis, ich fand es wahnsinnig interessant, wie du sachlich und fair deine Inhalte vorgetragen hast. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Natürlich auch beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, dass das hier mitgetragen und unterstützt hat. Ganz großes Kino. Ja, da können wir, glaube ich, beruhigt zum Ende kommen. Schön, dass du so profund dein Wissen mit uns geteilt hast. Und damit sage ich schon mal Tschüss in die Runde und überlasse euch beiden das Schlusswort und das Ende hier.
Ja, Jan, vielen Dank. Ich möchte mich an dieser Stelle natürlich auch bedanken für die erhellenden Informationen, die Dennis und ja, das Know-how des DLR hier in den Podcast getragen haben. Und ich möchte besonderen Dank in die Richtung aussprechen, dass mir das erste Mal bewusst geworden ist, wie tatsächlich die Teilhabe der ja, von du und ich, von der normalen Bevölkerung an der ganzen Entwicklung ist. Denn du hast es mehrmals besprochen und mehrmals erwähnt. Es gibt sehr, sehr viele Umfragen. Es gibt Bürgergespräche. Es gibt Erhebungen, die Interessen und die Akzeptanz in der Bevölkerung ja, erfüllen und das quasi mit berücksichtigen. Und das finde ich einfach für mich die eigentlich spannendste Erkenntnis aus unseren zwei Folgen. Und ja, danke dir recht herzlich dafür. Das war ganz, ganz toll. Und jetzt bin ich fertig mit Sabbeln und übergebe dir das letzte Wort. Dennis, vielen lieben Dank.
Ja, auch an euch. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich echt gefreut, auch jetzt für die zweite Folge, für die Einladung zur zweiten Folge, auch über die Zuschauerfragen. Das zeigt mir, dass das Thema sehr relevant ist und dass auch ja, die Motorradfraktion hier sehr interessiert ist, was ich absolut super finde. Und wünsche euch einen schönen Abend, ganz viele interessante Folgen. Ich höre auf jeden Fall rein und vielleicht hören wir uns ja mal wieder und dann haben wir einen neuen Stand und können uns auch über den wieder austauschen. Von daher, bis dahin, alles Gute.
Spätestens 2035 oder was, wenn es die neuesten Schritte und Ziele dann gibt. Dennis, herzlichen
Genau.
Dank, macht's gut, auf Wiederhören, tschüss.
Tschüss.
Ciao.